Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. Heute unter anderem im Weltkirchenmagazin: Bischof Wolfgang Huber fordert Kultur des wechselseitigen Respekts. Die bischöfliche Kommission Comece fordert EU-Strategie zur Unterstützung von Eheleuten. Und eine deutsche Ordensfrau erhält Auszeichnung als Sterbebegleiterin in Bethlehem. Das und mehr nach den Nachrichten mit Gudrun Seiler.
Die Vatikanische Liturgiekongregation lädt Seelsorger in aller Welt dazu ein, das Motto proprio des Papstes zur Alten Messe wortgetreu umzusetzen. Im Gespräch mit einer Online-Zeitung sprach der Sekretär der Kongregation Albert Malcolm Ranjit von einer gewissen Entfernung und sogar Rebellion bei einigen Kardinälen und Bischöfen gegenüber Benedikt XVI., was die alte Form der Messfeier betrifft. Rita Waschbüsch ist als Bundesvorsitzende von Donum Vitae wiedergewählt worden. Die Mitgliederversammlung bestätigte sie mit großer Mehrheit für die nächsten 4 Jahre im Amt. Waschbüsch war von 1988 bis 1997 Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Die Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas weicht zunehmend auf Hotels aus. Dignitas musste unlängst wegen Protesten von Anwohnern verschiedene Mietwohnungen räumen, an denen Mitarbeiter Menschen zum Tod verhalfen. Christen und Hindus gemeinsam entschlossen auf dem Weg des Dialogs. Dieses Motto steht über einem Vatikanbrief an Hindus. Er wurde von Kurienkardinal Jean-Louis Thoran veröffentlicht und gratuliert Hindus in aller Welt zu ihrem Lichterfest Diwali. Die Botschaft ruft zur Zusammenarbeit der Religionen bei der Suche nach Frieden in der Welt auf.
Das waren die Nachrichten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, fordert in der Ökumene eine Kultur wechselseitigen Respekts angesichts fortbestehender Unterschiede. Beim Auftakt der EKD-Synode am Sonntag in Dresden kritisierte er erneut das jüngste Vatikanpapier zum Kirchenverständnis. Ein Beitrag von Pater Max Capabianca.
Nein, das Dokument der Glaubenskongregation vom Juli habe dem ökumenischen Klima keinen guten Dienst erwiesen, beklagte Deutschlands Chefprotestant. Erklärungsversuche etwa durch Vatikankardinal Walter Kasper seien zwar honorig, vertrügen sich aber nicht leicht mit dem Wortlaut der vatikanischen Äußerung.
Gleichwohl rufen die vatikanischen Äußerungen im Blick auf die leitende ökumenische Zielsetzung wach. Statt einer Kultur des wechselseitigen Respekts auf der Grundlage des gemeinsamen Christlichen begegnet immer wieder eine Tendenz dazu, dass allein die römisch-katholische Gestalt des christlichen Glaubens als ökumenisch normativ angesehen und die evangelische Gestalt im Vergleich dazu als defizitär behandelt wird.
Das sei, so Huber, entschieden nicht der richtige Weg zur auch vom Papst immer wieder beschworenen Einheit in der Vielfalt.
Sehr wohl aber lässt sich eine solche Perspektive entwickeln, wenn wir als evangelische Kirche unsere Erfahrung mit gestalteter und verantworteter Pluralität als ein Pfund verstehen, das wir ökumenisch einbringen wollen.
Auf katholischer Seite gäbe es dazu Ansätze auch in den Konzilstexten. Huber erinnerte daran,
dass das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils ausdrücklich von den getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften im Westen spricht und damit die Möglichkeit eröffnet, die Kirchen der Reformation auch aus einer römisch-katholischen Perspektive als Kirchen zu bezeichnen.
Bischof Huber macht für den künftigen ökumenischen Dialog 3 Vorschläge.
Als erste Perspektive nenne ich das gemeinsame Bekennen und die gemeinsame Spiritualität. Gewiss ist die Hoffnung zu kühn, dass schon für den 2. Ökumenischen Kirchentag in München 2010 eine einvernehmliche Antwort auf diese Frage gegeben wird. Umso wichtiger wird es sein, für diesen Kirchentag überzeugende Formen ökumenischer Spiritualität wie gemeinsamer Weltverantwortung zu finden.
2. Vorschlag, die Kultur wechselseitigen Respekts angesichts fortbestehender Unterschiede wiederentdecken und neu ernst nehmen.
Auch in einer Phase, in der die unterschiedlichen Profile der christlichen Kirchen deutlich hervortreten, darf dies nicht zu einer gegeneinander gerichteten Rekonfessionalisierung oder gar zu einer Abwertung der ökumenischen Partner führen. Jede konkrete christliche Kirche ist nur eine der Kirchen, in denen die eine Kirche Jesu Christi gegenwärtig ist.
Und schließlich Punkt 3, die gemeinsame Verantwortung im Zeugnis und im Dienst in der Gesellschaft. Angesichts eines kämpferischen Atheismus und der Debatte um den Klimawandel sei es im Moment zum Beispiel dringend, dass sich die Christen gemeinsam ihres Schöpfungsglaubens neu vergewissern, so Bischof Huber.
Die französische Bischofskonferenz hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist der Erzbischof von Paris, André Ventroux. Der designierte Kardinal folgt in diesem Amt dem Erzbischof von Bordeaux, Kardinal Jean-Pierre Ricard, nach. Die französischen Bischöfe sind diese Woche in Lourdes, wo sie ihre diesjährige Generalversammlung halten. Im Gespräch mit Radio Vatikan lässt Kardinal Ricard die Höhepunkte seines Mandates Revue passieren. Ein Beitrag von Stefan Kempis.
Bekannt wurde Kardinal Jean-Pierre Ricard unter anderem durch sein engagiert ausgleichendes öffentliches Auftreten als Vorsitzender der französischen Bischofskonferenz während der wochenlangen Ausschreitungen und sozialen Unruhen, die im Jahr 2005 in vielen französischen Vorstädten wüteten. In den letzten 2 Jahren hat sich die französische Gesellschaft verändert, glaubt der Kardinal.
Ich denke, dass meine Präsidentschaftszeit nicht schlecht war. Man muss bedenken, dass wir in einer Zeit voller Spannungen leben. Der Säkularismus wütet um sich und beeinflusst die Franzosen mehr, als uns lieb ist. Das hat dazu geführt, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich noch weiter von der Kirche entfernt hat. Dennoch habe ich gespürt und erlebt, dass es trotz dieser Schwierigkeiten durchaus positive Zeichen einer lebendigen Kirche gibt.
Une réelle vitalité de notre Église.
In Frankreich wie in anderen europäischen Ländern herrscht Priestermangel. Das wird eines der Hauptthemen der Bischofsversammlung sein.
On mettrait un point d'aboutissement à cette réflexion. C'est la question du ministère des prêtres aujourd'hui.
Nun, wir wissen zwar, dass unsere Priester einer großen Belastung ausgesetzt sind und deshalb möchten wir ihnen nicht neue Hürden in den Weg stellen. Dennoch ist es wichtig, ihre Aufgabe klar zu definieren.
Responsabilité à l'infini.
Die französischen Oberhürden fielen im laufenden Jahr vor allem bei politischen Ereignissen auf. Das gibt auch der scheidende Vorsitzende der Bischofskonferenz zu.
Ich denke, dass für das Jahr 2007 vor allem die Präsidentschaftswahl sowie die Parlamentswahlen sehr bedeutend waren, weil es bei diesen politischen Ereignissen auch um die Zukunft der katholischen Kirche in Frankreich ging. Wir mussten jeweils intervenieren, nicht aus einem Drang heraus in der Öffentlichkeit stehen zu wollen, sondern da es bei vielen politischen Auseinandersetzungen darum ging, christliche Werte und die Würde des Menschen zu verteidigen.
Unter den politisch betrachtet heißen Eisen gehört die gegenwärtig in Frankreich diskutierte Ausländerpolitik. Dazu Kardinal Jean-Pierre Ricard.
Die Frage rund um die Einwanderungspolitik war bisher die schwierigste Angelegenheit. Die Franzosen führen diese Diskussion meiner Meinung nach zu emotional. Wir Bischöfe haben uns kürzlich ganz klar dazu geäußert. Gerade in diesem Bereich gibt es täglich neue Vorschläge und wir warten auf weitere politische Beschlüsse zu diesem Thema. Wir müssen und werden diese Gespräche weiterhin genauer beobachten und jeweils uns zu Wort melden, wenn unwürdige und unfaire Gesetze beschlossen würden.
Nous tirons la sonnette d'alarme pour dire attention.
Das Sekretariat der EU-Bischofskommission COMECE hat eine EU-Strategie zur Unterstützung von Paaren und Eheleuten gefordert. In dem gemeinsam mit katholischen Familienverbänden am Montag in Brüssel vorgestellten Dokument schlagen die EU-Bischöfe ein Maßnahmebündel vor, um die Erfolgsaussichten von Ehen zu verbessern. Sie rufen zugleich zu weiteren Hilfen für Familien mit Kindern auf. Pater Eberhard von Gemmingen berichtet.
Zu den Vorschlägen der EU-Bischofskommission gehört unter anderem, einen Großelternurlaub einzuführen. Damit solle älteren Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben werden, bis zu 2 Jahre Auszeit zu nehmen, um an der Erziehung ihrer Enkel teilzunehmen. Es müssten weitere Schritte unternommen werden, um Privat- und Berufsleben miteinander in Einklang zu bringen. Dazu erläutert der stellvertretende Generalsekretär der COMECE, Stefan Lunte.
Wir versuchen jetzt in den kommenden Wochen und Monaten mit Politikern, Verantwortungsträgern in der Europäischen Union ins Gespräch zu kommen über unsere Vorschläge. Jeder einzelne Vorschlag hat seine Chancen. Jeder einzelne Vorschlag verdient es, diskutiert zu werden. Worauf es uns aber vor allen Dingen ankommt, ist, dass es den Europäern besser gelingt, die Ehe wieder als eine der tragenden Säulen, als tragende Institution des Zusammenlebens Europas zu entdecken und dass wir hinter dem Auseinanderbrechen der Familien vor allen Dingen die Schwierigkeiten entdecken, die wir heute haben, die Institution Ehe zu stärken und zu sichern.
Die EU-Bischöfe sprechen sich dagegen aus, bei grenzüberschreitenden Sorgerechts-, Erbschafts- und Unterhaltsentscheidungen nicht-eheliche Gemeinschaften mit Ehepaaren gleichzusetzen. Die Ehe sei das einzige Rechtsinstitut, das in allen 27 EU-Staaten anerkannt sei.
Zunächst einmal, und das kann man in einem Anhang dieses Papiers sehr gut nachlesen, ist es nicht die Aufgabe der europäischen Institutionen, dafür zu sorgen und zu definieren, was eine Ehe ist, sondern das ist die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Und wir möchten, dass diese Kompetenz der Mitgliedstaaten noch nicht angetastet wird. Was wir hingegen möchten, ist, dass die Europäische Union beispielsweise im Steuerrecht, im Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht selbst, dass überall dort, wo sie eigentliche Zuständigkeiten hat, indirekt auch dazu beitragen sollte, Familien, aber auch Ehepaaren mehr Unterstützung zukommen zu lassen.
Das Vermeiden von Scheidungen und Trennungen sei das wichtigste Mittel, um Kinderarmut vorzubeugen. Dazu sagt Stefan Lunte, Vize-Generalsekretär der COMECE.
Es gibt da leider keine genauen Erhebungen darüber, wie viele Menschen, wie viele Familien, wie viele Paare das betrifft. Deshalb unser erstes Anliegen, zunächst einmal die Forschung in diesem Bereich zu vertiefen, um, das liegt ja so in einem Dunkelbereich mit vielen Dunkelziffern, um da genauere Anhaltspunkte zu haben. Und dann haben wir vorgeschlagen, das zu unterstützen, was vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialkomitee gefordert wurde, nämlich eine paneuropäische Strategie, um häuslicher Gewalt, gerade auch wenn grenzübergreifende Elemente dazukommen, Paare, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, dass diese Dinge auch europaweit angegangen werden.
Wir bleiben beim Thema Familie und Kinder, wechseln aber Kontinent. Die Vereinigten Staaten haben die modernsten und neuesten Behandlungsmöglichkeiten für jegliche Patienten. Dennoch steht das Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren immer mehr unter Kritik. Kürzlich blockierte der US-amerikanische Präsident George W. Bush mit einem Veto einen Gesetzentwurf, der Kindern aus sozial schwachen Familien die Versorgung im Krankheitsfall ermöglicht. Kirchliche Organisationen kritisieren derweil das Veto des Präsidenten. Gudrun Seiler weiß mehr darüber.
US-Präsident George W. Bush hat mit seinem Veto ein Gesetz verhindert, das deutlich mehr Staatszuschüsse für die medizinische Versorgung sozial schwacher Kinder in den USA bedeutet hätte. Kirchliche Organisationen kritisieren, dass vor allem Kinder illegaler Einwanderer keine Möglichkeit bekämen, medizinisch versorgt zu werden. Dazu erläutert der Mitarbeiter der christlichen Organisation Action Institute, Kishore Jayabalan.
What it would do is attempt to provide insurance coverage.
In einer demokratischen Gesellschaft sollten wir das Ziel haben, allen Kindern, vor allem wenn sie benachteiligt und arm sind, eine Grundversicherung zu garantieren. Das geschieht bei uns in Amerika aber überhaupt nicht.
Da der Staat nur in Notfällen die Behandlungskosten nicht versicherter US-Bürger übernimmt, sterben überproportional viele Amerikaner an eigentlich beherrschbaren Infektionskrankheiten wie einer Lungenentzündung.
Grundversorgung genügt aber bei weitem nicht. Unser Gesundheitssystem ist so kompliziert, dass selbst die Hilfe von kirchlichen Organisationen oft nicht viel helfen kann.
Insgesamt 40 Millionen US-Bürger, davon fast die Hälfte Kinder, haben keine Krankenversicherung. Schätzungsweise noch einmal so viele sind unterversichert, da sie sich die hohen Beiträge für einen umfassenden Schutz nicht leisten können. Für Kishore Jayabalan von der christlichen Organisation Action Institut ist es unverständlich, dass die Regierung dagegen nichts unternimmt und die Lage sogar noch verschlimmert.
Was die Regierung vorhat, ist im Übrigen teurer, als wenn es eine allgemeine Grundversicherung gäbe. Deshalb sind viele Politiker dagegen. Doch bei uns gibt es die Einstellung, dass es keine nationale Versicherung geben sollte. Die Amerikaner sind prinzipiell gegen staatliche Einrichtungen. Diese Einstellung stellt ein großes Problem dar. Deshalb konnte Bush ohne großen Widerstand bereits zum zweiten Mal sein Veto einlegen.
Ist ein friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern möglich? Ja, es ist möglich, auch wenn die Nachrichten aus dem Nahen Osten nicht glauben lassen wollen. Auf dem Jerusalemer Zionsberg wurde am vergangenen Sonntag der kirchliche Friedenspreis Mount Zion Award an die Leiterin des Hospizes St. Louis, Schwester Monika Dühlmann, überreicht. Der Mount Zion Award geht alle zwei Jahre an Personen oder Einrichtungen, die sich in herausragender Weise für das Miteinander der Kulturen im Heiligen Land einsetzen. Unsere Korrespondentin vor Ort, Gabi Fröhlich, hat Schwester Monika Dühlmann besucht.
Das 1881 von den Schwestern des heiligen Josef von der Erscheinung gegründete French Hospital liegt direkt vor den Toren der Jerusalemer Altstadt, an der Grenze zwischen jüdischer Neustadt und arabischem Viertel. An die 100 Menschen sterben jedes Jahr im French Hospital. Juden, Christen und Muslime, Krebskranke und AIDS-Patienten. Ohne Unterschied von Volks- oder Religionszugehörigkeit werden sie hier in den letzten Jahren und Stunden ihres Lebens gepflegt. Wenn diese Menschen auch nicht mehr geheilt werden, so Schwester Monika, gibt es für sie doch noch sehr viel zu tun. Schmerzbehandlung etwa, Familienzusammenführung oder das Erfüllen eines letzten Wunsches.
Da gab es eine Patientin, die wollte noch zur Hochzeit ihrer Nichte. Und wir haben es geschafft, mit Bluttransfusionen sie so lange am Leben zu halten bis zum Tag der Hochzeit. Haben sie dann schön angezogen, geschminkt, in ihren Rollstuhl gesetzt. Sie ist mit zwei Leuten vom Personal zur Hochzeit gegangen, kam wieder. Danach haben wir alle Bluttransfusionen eingestellt. Sie hat noch eine Woche gelebt und ist ganz friedlich verstorben.
Pflegen mit dem Herzen nennt Schwester Monika diese ganz persönliche Zuwendung. Die 43-jährige Düsseldorferin ist Direktorin, Verwaltungschefin und Pflegedienstleiterin des Hospizes in Personalunion. Dass sie nun mit dem Mount Zion Friedenspreis ausgezeichnet wurde, nimmt sie gelassen. Die Ehre gebühre dem Haus und seiner ganzen Mannschaft, den Mitschwestern, Ärzten und Pflegern, den zahlreichen Volontären aus aller Welt und vor allem den Patienten.
Dadurch, dass wir Menschen pflegen, die so krank sind, ist es eigentlich das Geschenk der Patienten an uns, dass sie uns diesen Frieden schenken, nämlich die Einsicht, dass die Unterschiede, die Menschen machen und die Unterschiede, aus denen Menschen Gründe für Kriege machen, letztlich nicht das Entscheidende sind, sondern dass der Mensch immer ein Mensch ist, egal zu welcher Gruppe er gehört.
Saint-Louis ist das einzige Kloster weltweit mit einem rabbinischen Koscher-Zertifikat. Genauso werden die muslimischen Speisegesetze eingehalten. Auch über die religiösen Zeichen, die ihn auf seinem letzten Weg begleiten, entscheidet jeder Patient selbst. So kommt es vor, dass man in einem einzigen Zimmer auf einem Bett eine Kippa sieht, auf dem anderen den Koran und beim dritten eine leuchtende Fatima-Madonna. Politische Differenzen bleiben vor den Türen von Saint-Louis. Während in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends auf den Straßen rundherum Bomben, Selbstmordattentäter und schwer bewaffnete Soldaten eine Atmosphäre der Angst verbreiteten, arbeiteten im French Hospital Palästinenser und Israelis Hand in Hand zum Wohl der Sterbenden. Schwester Monika weiß von zahllosen Beispielen zu berichten.
Es gibt die Mutter des Soldaten, die als Patientin hier ist. Und der Soldat kommt seine Mutter besuchen in voller Uniform mit Gewehr über der Schulter und trifft auf dem Flur als erstes den palästinensischen Krankenpfleger. Was ist die Frage? Wie geht es meiner Mutter? Was ist die Antwort? Sie hat schon gefrühstückt, da sitzt sie. Und keiner von den beiden denkt daran, dass sie sich eigentlich am Checkpoint begegnen würden normalerweise. Der Soldat, der den Checkpoint bewacht, und der Palästinenser, der über die Grenze möchte.
Trotz der schier auswegslosen politischen Situation gibt die Ordensfrau deshalb die Hoffnung auf Frieden im Heiligen Land nicht auf. Im Hospiz erlebt sie ja jeden Tag, dass ein Miteinander der verfeindeten Gruppierungen gelingen kann. Voraussetzung ist für sie,
dass Menschen, die verschiedenen Gruppen angehören, lernen, Dinge gemeinsam zu tun. Wir haben ein gemeinsames Ziel und wir verfolgen das zusammen. Und dieses Ziel vereint uns viel stärker, als andere Dinge uns trennen können.
Und damit endet die Sendung Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Mario Galgano. Eine gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.